bin ich im Unrecht, weil ihr steht und Glauben zagt und hoffend fleht? Ich selbst erfüll mir mein Gebet. Gott der Gesichte tritt hervor und künd, warum ich dich erkor.
Wie so oft in der englischen großen Literatur kamen sie aus keltischem Stamme.
Wie so oft? Mir fallen im Augenblick nur Ossian und Swift ein. Jetzt noch.
Goldsmith, Joyce, Wilde, Moore, die Schotten dazu, Burns, Scott und so weiter. Das ist ein Kapitel für sich. Die Mutter, Mary Branwell, war aus der Sonnenecke Großbritanniens.
Gibt's das überm Kanal überhaupt?
Penzance in Cornwall ist schon berühmt, ob seiner Linden, Lüfte und Frost und Schnee sind ganz selten, wie es sich für einen klimatischen Kurort ziemt. Dort also wächst die Mutter auf, eins von 5 Kindern eines Kaufmanns und Ratsherrn der kleinen Stadt. Früh verwaist lernt sie 1812 bei einer Cousine einen jungen Reverend kennen, den Pfarramtskandidaten Patrick Brunty.
Dessen Vorname ja bereits den ihren kundtut, also beide Elternteile keltisch. Darf ich übrigens gleich darauf hinweisen, dass meines geringen Wissens die Kelten nicht nur feurig, romantisch, poetisch sind, sondern gleichermaßen arbeitsscheu, eitel und versoffen. Oder hat man mich da falsch berichtet?
Es ist zwar misslich, mit Volkscharakteren zu arbeiten. Einzelne Züge treffen freilich, aber wir haben es grundsätzlich mit Individuen zu tun. Stellen Sie sich den kleinen Patrick Brunty, 1777 war er geboren, als barfüßigen, ziemlich zerlumpten Jungen vor, umgeben von dem üblichen irischen Kinderdutzend.
Richtig, das hatte ich vorher noch vergessen. Armut und Fruchtbarkeit.
Der Vater übrigens Protestant, ein erster unirischer Zug, besitzt ein paar ganz unzureichende Morgen Ackerland. Der Beruf speziell dieses Sohnes ergibt sich organisch. So mächtig ist sein Knochenbau, so hochgewachsen schon der 14-Jährige, dass jedem unwillkürlich das Wort Grobschmied einfällt. Ergo wird er zu einem in die Lehre gegeben.
Vorhin war er aber doch Referent, wie Sie sagten. Was ist da passiert?
Die Begabung des Jungen ist ebenso groß wie sein Lerneifer und sein Fleiß. Unirisch, hm? Abends sitzt er beim Dorfschulmeister, bildet sich, so gut es geht. Mit 17 macht er bereits den Hilfslehrer. Er muss unbeschreiblich gearbeitet haben, denn mit 21 ist er schon Hauslehrer bei den 2 Söhnen eines wohlhabenden Pfarrers, der eines der Häupter der Wesleyaner ist. Sie, der Sie zu Verallgemeinerungen neigen, würden sagen...
Die Neigung des Angelsachsen zur Sektenbildung, würde ich sagen. Möchten Sie etwa behaupten, dass ich Unrecht hätte?
Nicht, wenn Sie es unter dem größeren, bedeutenderen Aspekt einer prachtvoll unbezähmbaren Neigung zur Selbstständigkeit sehen, wie sie eben die Zierde des Engländers darstellt und dem Deutschen so notorisch fehlt. Dieser Pfarrer jedenfalls tut das Seltenste. Er schickt den hochbegabten 25-Jährigen auf seine Kosten zum Studium nach Cambridge. Natürlich muss auch für ein Stipendium noch gesorgt werden.
Mit 25? Und ohne systematische vorangegangene Schulbildung studieren? Das ist allerdings eine anerkennens- und hochrühmenswerte Energieleistung. Das kann nicht jeder.
Wenn Sie das nur einsehen. Ganz abgesehen von dem rein menschlichen Problem. Als ärmlicher, halbgebildeter 25-Jähriger mit steinreichen 17-jährigen Lords-Söhnen auf der gleichen Schulbank sitzen. Jedenfalls schafft er es. Aber wie? Eisern und rücksichtslos gegen sich, gegen Körper, Geist, Gesundheit. Spartanisch einfach in Kleidung, Wohnung, Essen. Auch früh schon gezwungen durch die allerbilligsten, leicht erreichbaren Stimulantien, aus Leib und Seele das Letzte für gelehrte Nachtwachen herauszuholen.
Oh, Fusel? Als Gehirnpeitsche? Dann hätte ich mich allerdings vorhin albern ausgedrückt.
Wenn Patrick Brunty, der übrigens in jenen Cambridge-Jahren mit leiser Hand seinen Namen abzuwandeln begann. Erst in Brunty, noch ohne irgendwelche Akzentuierung, dann in das allgeläufige Brunty mit dem Träma über dem E.
Und zwar warum?
Der bekannte Schläger zur See Lord Nelson war 1799 nach Abukir zum Herzog von Brunty gedukt worden.
Also doch die berufene irische Eitelkeit.
Sagen wir verständnisvoller so. Der arme, von künftigen Mitgliedern des Oberhauses eingekreiste, hat sich wahrscheinlich ein kleines Alibi verschaffen wollen. Ein hilfloser Versuch, seine vermutlich furchtbare Isolation zu durchbrechen. In meinen Augen ausgesprochen rührend. 1806 jedenfalls ist es ausgestanden. Er wird offizieller Geistlicher der englischen Hochkirche und durchläuft in rascher Folge mehrere kleine Pfarrstellen. Sehr bald landet er in Haworth in Yorkshire und ist dort nach 50 endlosen Seelsorgerjahren 1861 gestorben.
Vorher wollen wir ihn aber erst einmal heiraten lassen.